SRF 1.
.30 Uhr Rendezvous. Ich begrüße Sie zu den Mittagsinformationen von Radio SRF. Wir nehmen Sie mit in den Wald. Ein erfreulicher Abstecher, denn dem Wald geht es soweit gut. Das zeigt der neueste Waldbericht. Aber die nächsten Gefahren lauern schon. Darüber reden wir auch im Tagesgespräch um 1. Dann die internationale Atomaufsichtsbehörde IAEA richtet in Kasachstan eine Uranbank ein.
Es geht im Kern darum, dass die Verbreitung von Kernwaffen verhindert wird.
Sagt der Sicherheitsexperte. Wir wollen wissen, wird die Welt tatsächlich sicherer? Und Eritrea soll von seinen Staatsbürgern in unserem Land Steuern eintreiben. Wir fragen bei der Bundespolizei nach, wann schreitet die Schweiz ein? Im Studio sind Brigitte Kramer und Daniel Hofer.
In den Schweizer Wäldern nimmt die Artenvielfalt zu und die Wälder sind dichter als vor 10 Jahren. Das steht im neuesten Waldbericht des Bundes. Dass die Zahl der Arten zugenommen hat, schreiben die Fachleute unter anderem der Waldbewirtschaftung zu, die vermehrt naturnah sei. Probleme sind das Bundesamt für Umwelt und die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft weiterhin bei Borkenkäfern und Pilzkrankheiten. Und es wird erwartet, dass die Waldbäume unter dem Klimawandel und den immer heißeren und trockeneren Wetterperioden leiden werden. Letztes Jahr ist die Bevölkerung der Schweiz um fast 100.000 Personen gewachsen. Das gibt das Bundesamt für Statistik bekannt. Ende 2014 lebten in der Schweiz demnach etwas mehr als 8.200.000 Menschen. Der Anteil der Ausländer an der ständigen Wohnbevölkerung erhöhte sich leicht auf 24,3%. Die meisten Ausländer stammen aus Italien, Deutschland und Portugal. 2 Milliarden US-Dollar will die Regierung Boliviens in die Nuklearforschung investieren. In Mayasilla im Süden der Großstadt La Paz soll ein großes Forschungs- und Entwicklungszentrum gebaut werden. Ein Atomkraftwerk sei dort aber nicht geplant, erklärte Präsident Evo Morales den Kritikern des Projekts. Ein solches soll es anderswo geben. Morales bezeichnete die Kritiker im Übrigen als Feinde Boliviens und der Befreiung. In Kasachstan soll die erste sogenannte Uranbank entstehen. Es handelt sich dabei um ein Depot, in welchem niedrig angereichertes Uran gelagert wird. Mit diesem sollen Brennstäbe hergestellt werden für Atomkraftwerke weltweit. Die Atomenergieorganisation IAEO hat mit der kasachischen Regierung einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Die Uranbank wird in Usch-Kamenogorsk gebaut und soll 2017 in Betrieb gehen. Im Kampf gegen die Houthi-Rebellen in Jemen setzt die Koalition unter der Führung von Saudi-Arabien weiterhin Streumunition ein. Diesen Vorwurf erhebt Human Rights Watch. Für ihren jüngsten Bericht klärte die Menschenrechtsorganisation die Lage in der Provinz Hatschar ab. Die Angriffe seien oft erfolgt, ohne auf die Zivilbevölkerung Rücksicht zu nehmen. Als Folge davon habe es allein im Juli Dutzende zivile Opfer gegeben. Der Einsatz von Streumunition ist gemäß einem internationalen Abkommen verboten. 116 Staaten traten dem Abkommen bisher bei. Saudi-Arabien, die USA und Jemen gehören nicht dazu. An Zürcher Bahnhöfen werden wartende Personen künftig mit Blinklichtern und einem Alarmton vor durchfahrenden Zügen gewarnt. Das schreibt der Zürcher Regierungsrat als Antwort auf einen Vorstoss der CVP. Die bisherigen Durchsagen «Achtung, Zugdurchfahrt» werden abgeschafft. Hintergrund ist ein tödlicher Unfall Ende April in Kloten. Damals rollte ein Kinderwagen mit einem Baby auf das Gleis und geriet unter einen Güterzug, während die Mutter damit beschäftigt war, ein Billett zu lösen. In Bern hat heute die Jugendsession begonnen. 200 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren diskutieren bis am Sonntag über aktuelle Themen und stellen ihre Forderungen ans Bundesparlament. Unter anderem geht es um Gentechnologie, Datenschutz und Arbeitsmöglichkeiten für junge Migrantinnen und Migranten. Unterstützung erhalten Jugendlichen dabei von Experten und Parlamentariern. Die Jugendsession wird seit 1991 durchgeführt. Der österreichische Schauspieler und Regisseur Peter Kern ist tot. Er starb gestern in einem Spital in Wien im Alter von 66 Jahren. Das bestätigen Freunde Kerns gegenüber Medien. Peter Kern hatte unter anderem mit Rainer Werner Fassbinder und Wim Wenders gedreht. Für seine Rolle als Dichter in Falsche Bewegung wurde er mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet. Als Filmemacher machte Kern immer wieder seine Homosexualität zum Thema. Kern hatte seine Karriere als Wiener Sängerknabe begonnen. Später spielte er auf verschiedenen deutschsprachigen Bühnen, auch in der Schweiz. Zum Beispiel am Zürcher Schauspielhaus in Christoph Schlingensiefs Hamlet. Das Wetter bis morgen Abend ist es meist sonnig. Vor allem heute Abend und morgen Vormittag ziehen hohe Wolkenfelder vorbei. Die Höchsttemperaturen liegen im Mittelland bei 30, im Wallis bei 31 Grad. Im Süden scheint ebenfalls die Sonne bei 28 Grad. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen aber ein paar Quellwolken.
Uhr, Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Großbritanniens Premier Cameron verspricht Maßnahmen gegen illegale Einwanderer, zielt damit aber am eigentlichen Problem vorbei. Dann, Schweizer Exportfirmen stellen ihre Rechnungen immer mehr nicht in Franken, sondern in Euro aus.
Das heißt grundsätzlich, dass diese Firma dann unmittelbar ein Währungsrisiko in den Büchern hat.
Und?
Früher ist man viel mehr belächelt worden und heute haben wirklich viele gesagt, hey, ich habe sogar den ganzen Match geschaut und ich habe es cool gefunden.
Wir zeigen, Eishockey ist durchaus auch Frauensache. Zuerst zur heutigen positiven Nachricht. Dem Schweizer Wald geht es gut. Das zeigt der aktuelle Waldbericht, der alle 10 Jahre veröffentlicht wird. Im Unterschied zu 2005 sind die Baumkronen dichter und es leben mehr verschiedene Tiere im Wald. Soweit gut, sagen sogar die Umweltverbände. Und warnen trotzdem, der Wald stehe unter hohem wirtschaftlichen Druck. Monika Zumbrunn.
Zuerst das Gute. Der Waldexperte von Pronatura, Markus Ulber, sagt:
Der Wald, es geht ihm ziemlich gut. Er ist ein naturnahes System und deshalb, weil er so vielfältig ist in der Schweiz, geht es ihm auch ziemlich gut im Moment.
Dem Wald geht es besser als vor 10 Jahren. Je gesünder der Wald ist, desto besser kann er zum Beispiel die Bevölkerung vor Lawinen oder Erdrutschen schützen. So weit, so gut. Doch das Aber folgt sogleich. Denn die Klimaerwärmung setzt dem Wald stark zu. Das sei bereits sichtbar, erklärt Pronaturamann Ulber.
Man sieht bereits jetzt, dass in tieferen Lagen gewisse Bäume zu schwitzen beginnen, dass es ihnen zu heiß wird, dass sie absterben. Das sind bereits Zeichen, die wir heute sehen.
Auch der Waldbericht des Bundesamts für Umwelt sieht dies so. Die Bäume litten unter der Trockenheit. Deshalb seien sie anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer oder Pilzkrankheiten wie die Eschenwelke. Als Gegenmaßnahme empfehlen die Behörden eine naturnahe Waldbewirtschaftung, das heißt, die Vielfalt im Wald erhöhen mit möglichst verschiedenen Baumarten, so wird der Wald widerstandsfähiger. Für das Bundesamt für Umwelt reicht die aktuelle Waldpolitik dafür aus, um den negativen Auswirkungen der Klimaerwärmung beizukommen. Bei Pronatura tönt dies ein bisschen anders. Die Baumvielfalt sei unter Druck, denn der Wald sei auch Holzlieferant.
Es gibt den Druck aus der Waldbewirtschaftung, aus der Holzwirtschaft, dass man wieder auf falsche Baumarten, auf die Fichte im Tiefland setzt. Und das ist einfach passé. Und diesem Druck muss widerstanden werden. Und solange das nicht sicher ist, bin ich nicht sicher, ob die Politik tatsächlich dann die richtige ist.
Auch der Bauboom setze dem Wald zu. Dieser Aspekt fehle aber im neuesten Bericht, kritisiert Markus Ulber von Pronatura.
Der Waldbericht beleuchtet halt, was im Wald geschieht. Aber es ist natürlich fahrlässig, wenn man nicht schaut, was um den Wald passiert, weil da steigt der Druck, dass man den Schutz der Waldfläche lockert und beginnt, Siedlungstätigkeit im Wald zu erlauben.
Der Wald muss in der Schweiz also vielen Ansprüchen genügen, sei es als Erholungsgebiet, als Schutz gegen Naturgewalten, als Lebensraum für Tiere oder als wirtschaftliche Ressource.
Monika Zumbrunn. Am dichtesten bewaldet ist übrigens das Tessin. Fast die Hälfte des Kantons ist mit Wald überzogen. Andere Fakten zum Wald, zum Beispiel wie alt unsere Bäume sind, zeigt eine Infografik auf srf.ch/news. Und die Befindlichkeit unseres Waldes ist auch Thema im Tagesgespräch um 1. Dann sprechen wir mit den Verantwortlichen der Waldstudie. Menschen aus Eritrea stellen mit Abstand die größte Gruppe der Asylsuchenden in der Schweiz. Aktiv hier im Land ist auch das eritreische Regime und seine Botschaft in Genf. Offenbar kassiert es eine Steuer von 2% von Eritreerinnen und Eritreern, die in der Schweiz leben. Und das dürfte auf illegalem Weg passieren. In der SRF-Rundschau von gestern jedenfalls hat das Bundesamt für Polizei FEDPOL bestätigt, dass es in der Schweiz seit langem in dieser Sache ermittelt. Ein Strafverfahren allerdings lässt auf sich warten. Dominik Meyer hat FEDPOL-Direktorin Nicoletta Della Valle gefragt, wie lange ihr Amt denn noch ermitteln wolle.
Bis wir handfeste Fakten haben, die wir der Justiz übermitteln können.
Handfeste Fakten sieht man regelmäßig in den Medien, gestern auch in der Rundschau. Steuerabrechnungen von Eritreerinnen und Eritreern, die hier leben, die beweisen, dass das Regime hier Geld einkassiert.
Wir brauchen Beweise, dass das Regime auf Schweizer Boden tätig ist. Der Umstand, dass Eritreerinnen und Eritreer die 2% Steuer zahlen, genügt nicht.
Es gibt viele Aussagen, dass eben auch die Botschaft in Genf diese Steuer eintreibt.
Eben diese Aussagen müssen erhärtet werden. Wir brauchen Zeugen, die bereit sind, vor der Polizei, mit der Polizei zu arbeiten, Aussagen zu machen, die dann verwertbar sind.
Es gibt solche Aussagen gegenüber der Kamera und gegenüber unseren Mikrofonen auch von Radio SRF. Ändert sich das, sobald diese Leute mit Ihnen in Kontakt sind?
Bisher war das so. Bisher haben wir immer die Aussagen in den Medien gekriegt, aber nie Aussagen im Ermittlungsverfahren. Also die Leute haben offenbar Mühe oder Angst, wenn sie bei der Polizei aussagen müssten.
Gestern konnte man in der SRF-Rundschau sehen, wie ein Repräsentant der Eritreerinnen und Eritreer in der Schweiz Dokumente bei Ihnen vorbeigebracht hat im Bundesamt für Polizei. Sind Sie jetzt einen Schritt weiter?
Das werden wir sehen, ob wir damit einen Schritt weiter sind. Ich denke, wichtig ist, dass Dokumente oder Aussagen zeigen, dass der eritreische Staat Handlungen auf Schweizer Territorium vornimmt. Das ist verboten. Es können aber auch andere Delikte in Frage kommen, zum Beispiel Nötigung oder Drohung. Für uns als Bund ist hauptsächlich im Visier die verbotene Handlung auf Schweizer Territorium. Der fremde Staat braucht grundsätzlich eine Bewilligung der Schweiz, wenn er auf unserem Territorium hoheitliche Handlungen vornimmt.
Und diese Bewilligung hat Eritrea nicht?
Nein, diese Bewilligung hat Eritrea nicht.
Ich denke, für Ihre Ermittlungen wäre es auch wichtig, mit dem Geschäftsträger der Botschaft in Genf zu sprechen oder seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dürfen Sie überhaupt als Schweizer Behörde mit Botschaftsvertretern, die eine Immunität genießen, sprechen oder sie einvernehmen?
Wir dürfen mit ihnen sprechen. Die Frage stellt sich dann später, auch wieder im Verfahren, ob diese Leute Immunität genießen oder nicht. Aber wir als Ermittlungsbehörden, als Polizei, wir dürfen mit diesen Leuten sprechen. Und das werden wir auch tun.
Weshalb haben Sie das nicht schon längst gemacht?
Wir haben teilweise mit diesen Leuten schon gesprochen. Und wir werden weiterhin mit ihnen sprechen.
Sind Sie kooperativ?
Dazu möchte ich lieber nichts sagen.
Das tönt, als möchten Sie Nein sagen.
Nein, ich kann Ihnen die Frage so nicht beantworten. Wir sind schon lange daran und eben das Hauptproblem ist, dass es scheint, dass die Zeugen Angst haben.
Wovor?
Vor dem Druck ihrer Landsleute, vor dem Druck der Regierung. Es gibt viele Gründe, Angst zu haben.
Ist es realistisch, dass Sie bis Ende Jahr als Bundesamt für Polizei einen Schritt weitermachen können und das Dossier der Bundesanwaltschaft übergeben können?
Das hoffe ich. Ich hoffe das sehr. Wir machen hier Druck.
Sagt FEDPOL-Direktorin Nicoletta Della Valle. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA richtet zum ersten Mal eine sogenannte Uranbank ein, und zwar in Kasachstan. Heute haben die IAEA und Kasachstan einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Oliver Trennert leitet den Think Tank for Security Studies an der ETH Zürich. Ich habe ihn gefragt, was müssen wir uns unter einer solchen Uranbank vorstellen?
Es ist eine Lagerungsstätte für sogenannt schwach angereichertes Uran, das dort bereitgehalten wird in der Form von Uranium-Hexafluorid.
Und woher kommt dieses Uran?
Das wird sich die IAEO auf dem entsprechenden offenen Markt verschaffen. Und dieses Uran wird dann zur Verfügung gestellt für Staaten, die das als nuklearen Brennstoff benutzen wollen.
An welche Länder denkt denn die IAEA mit ihrem Angebot?
Es geht hier um Staaten, die Kernkraftwerke betreiben bzw. im Begriff sind, Kernkraftwerke zu bauen. Es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die neu in dieses Geschäft einsteigen, die erstmals Kernkraftwerke bauen, zum Beispiel die Türkei oder die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch so ein Land Vietnam, also zum Beispiel Schwellenländer sind damit gemeint. Und es geht darum, dass diese Länder sicher sind, dass sie Zugang zu schwach angereichertem Uran haben, was man benötigt für den, als Brennstoff für solche Kernreaktoren.
Und welches ist das Ziel der IAEA mit einer solchen Anlage?
Das politische Ziel ist meines Erachtens sehr wichtig. Es geht im Kern darum, dass die Verbreitung von Kernwaffen verhindert wird. Denn die Urananreicherung ist eine sogenannte doppelverwendungsfähige Technologie. Sie kann für zivile Zwecke genutzt werden, das heißt dafür eben Brennstoff für Kernkraftwerke herzustellen. Aber man kann mit einer solchen Anlage auch hoch angereichertes Uran herstellen, was man als Ausgangsstoff für die Atombomben benötigt. Und deswegen ist es im hohen Interesse der IAEA genauso wie der ganzen internationalen Staatengemeinschaft, dass solche Urananreicherungsanlagen wie bisher in den Händen von nur wenigen Staaten bleiben und damit diejenigen Staaten, die aber trotzdem Kernkraftwerke betreiben wollen, sicheren Zugang zum Brennstoff, zum Betrieb dieser relativ teuren Kernkraftwerke auch haben, und zwar über lange Zeit, denn Kernkraftwerke werden ja mehrere Jahrzehnte betrieben. Deswegen möchte man diese Uranbank einrichten, um diesen gesicherten Zugang für Kernkraftwerke sicherzustellen, ohne dass die Kernkraftwerksbetreiber eigene Urananreicherungsanlagen bauen müssen.
Und wird die Welt, Oliver Trainert, tatsächlich sicher dank einer solchen Uranbank?
Ich denke schon, dass es ein wichtiger Schritt ist, um den Zugang zu dieser gefährlichen Technologie der Urananreicherung zu beschränken, zu begrenzen. Das Ganze ist allerdings natürlich auf freiwilliger Basis. Das heißt, kein Staat verpflichtet sich jetzt tatsächlich auf Urananreicherung zu verzichten, aber über die Uranbank können diese Staaten sicher sein, einen sicheren Zugang zu Brennstoff zu bekommen.
Fragen stellen sich ja auch zum Standort dieser neuen Anlage. Diese wird in Kasachstan gebaut, in einem Land also, das nicht gerade für politische Stabilität steht. Ist das nicht problematisch?
Nun, Kasachstan ist ein Land, das als damaliges Mitglied der Sowjetunion noch über viele Erfahrungen im Bereich des Umganges mit nuklearen Technologien und nuklearen Industrien gesammelt hat. Und es ist nun mal das einzige Land, das sich im Rahmen der IAEA zur Verfügung gestellt hat, um als Sitzland, so nennt man das, für eine solche Uranbank fungieren zu können. Man muss ja sehen, dass eben nicht Kasachstan als Staat die Kontrolle über diese Anlage haben wird, sondern nur das Territorium und die Anlage selber zur Verfügung stellt, während ansonsten das meiste, was dort passiert, unter den Auspizien der Internationalen Atomenergiebehörde stattfinden wird.
Also heißt das, Sie sehen da kein Problem?
Ich sehe da erstmal kein Problem. Wie gesagt, Kasachstan hat sich freiwillig bereit erklärt und es musste auch ein Land gefunden werden, das einerseits Erfahrungen im Umgang mit nuklearer Energie hat, andererseits aber selbst kein Atomwaffenstaat ist.
Das die Einschätzungen von Oliver Trainert, Experte für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich, hier im Rendezvous. Nach Großbritannien. Immer wieder greift Premier David Cameron in die rhetorische Kiste, um gegen die Zuwanderung anzureden. Trotzdem, die Zahl der Menschen, die aus anderen Ländern ins Vereinigte Königreich kommen, nimmt laufend zu. Im vergangenen Jahr waren es 330.000, ein neuer Höchststand. Martin Aliot, warum hat die Zuwanderung so zugenommen?
Die britische Wirtschaft wächst kräftig. Unter den großen europäischen Volkswirtschaften nimmt sie einen Spitzenplatz ein und das macht sie attraktiv für Zuwanderer.
Und wie politisch unangenehm ist das für Premier Cameron? Eines seiner wichtigsten Wahlversprechen war ja, die Zuwanderung stark zu verringern.
Ja, er trat im Mai mit dem Versprechen an, die Nettozuwanderung auf unter 100.000 zu senken und ist nun weiter von diesem Ziel entfernt denn je. Denn britische Unis brauchen die Gebühren ausländischer Studenten, britische Spitäler brauchen Ärzte und Krankenschwestern aus Übersee und britische Firmen brauchen Fachkräfte, die sie selbst nicht ausbilden.
Wie reagiert denn die Wirtschaft? Sie sagen es, sie profitiert ja von ausländischen Arbeitskräften.
Wir haben gerade heute Stellungnahmen von einem Arbeitgeberverband und zwei konservativen Thinktanks, Denkfabriken, und sie bezeichnen die Einwanderungspolitik der Regierung als bizarr und planlos. das Ziel, die Nettoeinwanderung unter 100.000 zu senken, sei unerreichbar.
Camerons Gegner wollen der EU den Rücken kehren, um die Zuwanderung zu stoppen. Sie haben die Personenfreizügigkeit im Auge. Ihnen dürften die jüngsten Zahlen Aufwind geben.
Und wie? Obwohl, und das kann nicht genug betont werden, immer noch mehr Zuwanderer von außerhalb der Europäischen Union kommen als von innerhalb der EU. Trotzdem wird die EU verantwortlich gemacht, wenn Schulplätze oder Wohnungen oder Spitalbetten knapp werden. Die statistischen Fakten stehen also in einem gewissen Widerspruch zur politischen Aufregung.
Die Regierung Cameron redet ja vor allem gegen die illegalen Einwanderer an, Stichwort Galle, und will härtere Maßnahmen, damit diese illegalen Leute Großbritannien fernbleiben. Angesichts der Zuwanderungszahlen ist das ein Ablenkungsmanöver. Ja, da ist offenbar die Leitung abgebrochen zu unserem Korrespondenten. Ich würde sagen, wir wechseln zum nächsten Thema. Das war ein Gespräch mit Martin Aliot, unserem Großbritannien-Korrespondenten. Die Zeit 1:10. Vor allem dank steigenden Exporten ist die Schweizer Wirtschaft im letzten Jahr gewachsen. Allerdings, die Schweizer Exporteure liefern ihre Ware meist nicht mehr gegen Franken, sondern gegen Euro oder Dollar. Das war früher anders. Warum also tun die Firmen das und vor allem, welche Risiken gehen sie damit ein? Wirtschaftsredaktor Samuel Emch.
Es sind zum Beispiel Maschinenbauer, die immer öfter in Dollar- oder Euro-Rechnung stellen. Der Schweizer Franken verliert als Rechenwährung im Export an Bedeutung. Schweizer Unternehmen fakturieren häufiger in Dollar, am häufigsten aber in Euro. Ziel dabei, einen Wettbewerbsvorteil herauszuholen.
Das kann die Marktposition verbessern,
sagt Jan Atteslander, Leiter Außenhandel beim Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Die Chance, einen Auftrag zu erhalten, steigt dadurch also. Aufträge und Verträge in internationalen Währungen gibt es vor allem, wenn
im internationalen Geschäft ein Kunde lieber in einer bestimmten Währung abschließt, dann passt man sich je nach Marktstärke an den Kunden an. Das hat nicht nur Vorteile, sondern eben auch Nachteile.
Rechnungen in fremden Währungen kommen also oft auf Kundenwunsch zustande. Aber
das heißt grundsätzlich, dass diese Firma dann unmittelbar ein Währungsrisiko in den Büchern hat.
Wird der Franken stärker, gibt es beim Umrechnen plötzlich weniger Geld. Das ist die Unsicherheit. Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses machte sich so also deutlich bemerkbar. Wegen der Tendenz, immer häufiger Verträge in anderen Währungen abzuschließen, ist der Effekt sogar noch größer, als er zum Beispiel vor 2 Jahren gewesen wäre. Und Economy Suisse-Vertreter Atteslander kann sich vorstellen, dass nach der Mindestkursaufhebung die ausländische Kundschaft noch mehr Druck macht, in Euro und Dollar abzurechnen.
Hier kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Druck auch jetzt noch da ist. Aber wer weiß, vielleicht machen wir dann im Export auch einen Gewinn, wenn die Reise dann in die andere Richtung losgeht.
Atteslander hofft also auf einen schwächeren Franken. Dann würde sich für die Schweizer Firmen das Währungsrisiko gar wieder lohnen. Die Einnahmen in Schweizer Franken würden wieder steigen.
Das war letzten Winter in Sotschi. Die Bronzemedaille der Schweizer Eishockeyspielerinnen an den Olympischen Spielen hat so einiges ausgelöst. In der Schweizer Eishockeyliga der Frauen herrscht Aufbruchstimmung. Wenn in 3 Wochen die nationale Meisterschaft wieder losgeht, sind gleich 6 neue Frauenteams mit dabei. Zum Beispiel die Frauen des SC Langenthal. Uli Reist hat die Frauen bei ihrem ersten Eistraining besucht.
In der Eishalle ist es zwar rund 25 Grad kälter als auf dem Tennisplatz nebenan. Geschwitzt wird trotzdem. Gegen 20 Frauen des SC Langenthal sind am Trainieren. Einsteigerinnen und Erfahrene. Der SC Langenthal hat das Projekt ins Leben gerufen, um Eishockey-begeisterten Frauen eine Perspektive zu bieten. Schon früher konnten Mädchen zwar mit den Junioren trainieren und spielen, aber wenn die Knaben 15-jährig wurden, war Schluss für die Mädchen. Die körperlichen Unterschiede waren zu groß. Nun können die Frauen einerseits von der Juniorenförderung des Clubs profitieren, dann aber auch weiterspielen. Zudem können sie jetzt auch später einsteigen, wie zum Beispiel die 18-jährige Andrea Brücker, die erstmals mit den Langenthaler Frauen auf dem Eis steht.
Ich wohne unmittelbar neben dem Schoren und mein Bruder spielt Eishockey. Und mein Freund ist auch Eishockeyspieler und darum liegt es ein bisschen in meinem Umfeld.
6 neue Teams steigen diese Saison in die Meisterschaft ein. In den letzten 2 Jahren hat die Zahl der lizenzierten Spielerinnen in der Schweiz zwar um über 10% zugenommen, auf rund 1100. Von einem nationalen Boom zu reden, wäre etwas übertrieben. Aber regional ist das Interesse stark gewachsen, wie zum Beispiel im Oberaargau. Rudolf Minder, der sowohl die Langenthaler Junioren als auch das Frauenteam trainiert.
Wir haben auch noch den Vorteil, dass man natürlich den SC Langenthal kennt als Nationalliga-Verein und eben, dass wir Spielerinnen haben, die in den Auswahlen spielen und die reden natürlich miteinander und machen darauf aufmerksam. Und so erhoffen wir uns auch, dass wir über die nächsten 3 Jahre eine super Mannschaft zusammenbringen.
Bei seiner Arbeit mit Knaben und Mädchen hat Rudolf Minder durchaus Unterschiede ausgemacht.
Ja, die Jungs fragen einfach nicht. Der Trainer sagt etwas, das ist klar, wird nicht hingefragt, wird so gemacht. Und bei den Frauen neigen sie die Hände dazu und sagen, ja, ist jetzt das wirklich, ist jetzt das die einzige Lösung, die wir herbringen, oder weiss ich was. Und das merkt man und man muss sicher als Trainer auch aufpassen, dass es nicht Grüppli gibt.
Das neue Frauenteam widerlege das nun aber.
Jetzt hier mit dieser Mannschaft, mit dieser Gruppe, die ich hier habe, muss ich das in Wind schlagen und sagen, die immer genau das Gegenteil bewiesen. Absolut teamfähig, passt, macht Spass.
Auch dank den Mischmannschaften im Juniorenalter hat sich das Frauen-Eishockey entwickelt. Mädchen trainieren, zumindest bei den Junioren, im gleichen Tempo wie die Knaben. Monika Siegenthaler spielt seit über 20 Jahren in Langenthal. Das Spiel, sagt sie, sei nicht nur schneller geworden, sondern auch die Technik besser.
Die Frauen können Schleifschuhen. Also am Anfang, als ich angefangen habe, unsere Verteidiger, die nicht rückwärts Schleifschuhen. Und das können hier jetzt alle.
Die Spielerinnen seien heute auch besser akzeptiert. Nicht zuletzt dank der Bronzemedaille der Schweizerinnen an den Olympischen Spielen von Sochi.
Ich bin vielen Orten angesprochen worden auf das Damen-Eishockey. Und früher ist mir viel mehr belächelt worden. Und heute haben wirklich viele gesagt, hey, ich habe sogar den ganzen Match geschaut und ich habe es cool gefunden.
Das Training der Langenthaler Frauen geht dem Ende zu. An der Bande stehen, in ärmellosen T-Shirts und kurzen Hosen, ein paar rund 18-jährige Junioren des SC Langenthal. Sie warten auf ihr Training und schauen den Frauen zu.
Ja, also ich finde es echt gut, haben sie das gemacht, dass die Frauen eben auch untereinander spielen können. Und das ist ja eine gute Chance für sie, weil bei den Männern geht es halt manchmal noch ein bisschen härter zu und her. Und von dem her finde ich es gut.
Also ich finde es aber sehr gut. Das ist eine gute Sache.
Ein Frauenspiel haben sie aber noch nie besucht.
Also diese Saison haben wir es uns vorgenommen, dass wir mal schauen mal.
In Langenthal haben sie ja jetzt Gelegenheit dazu.
Sportredaktor Ueli Reist über die Aufbruchstimmung im Frauen-Eishockey. 1:02, gleich im Tagesgespräch im 1. und 4. Die Schweizer Wälder sind artenreicher und dichter geworden. Doch die Bäume werden zunehmend durch Hitzeperioden gestresst. Wir reden darüber nach den Schlagzeilen mit Daniel Hofer.
In den Schweizer Wäldern gibt es mehr Arten als früher und die Wälder sind wieder dichter als vor 10 Jahren. Der Bericht des Bundes zeigt aber auch, dass die Wälder wegen des Klimawandels vor großen Herausforderungen stehen. In der Schweiz leben jetzt etwas mehr als 8,2 Millionen Menschen. Im letzten Jahr ist die Bevölkerung um fast 100.000 Personen gewachsen, teilt das Bundesamt für Statistik mit. Der Ausländeranteil ist leicht gestiegen auf 24,3%. In Kasachstan entsteht die erste Uranbank. Ab 2017 sollen dort Brennstäbe für Atomkraftwerke auf der ganzen Welt hergestellt werden. Die Internationale Atomenergieorganisation hat mit der kasachischen Regierung einen entsprechenden Vertrag geschlossen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.